Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Finanzmärkte in der EU sollen stärker kontrolliert werden. Nach monatelangen Verhandlungen beschlossen die EU-Finanzminister in Brüssel strengere Vorgaben für sogenannte Hedgefonds. Die hochriskanten Anlagen stehen im Verdacht, unter anderem auf den Zusammenbruch von Unternehmen, Währungen und sogar Staaten zu spekulieren. Dies hatte mit zur weltweiten Finanzkrise beigetragen. Die Einigung kam gegen den Widerstand Großbritanniens zustande, das zahlreiche Hedgefonds beherbergt.
Ein hartes Stück Arbeit. Seit Monaten knabberten die Finanzminister an der Reform der Hedgefonds. Es wurde gezögert und gezaudert. Unter dem Druck der Euro-Krise rangen sie sich nun durch. Risikokapitalgesellschaften sollen in Europa transparenter werden.
Wir schaffen mit dieser Richtlinie einen angemessenen Regulierungsrahmen für Manager von alternativen Fonds, also von Hedgefonds, Private Equity Fonds, aber auch sogenannten Spezialfonds und Immobilienfonds. Das war bisher auf EU-Ebene unreguliert und jetzt soll und wird diese Regulierungslücke geschlossen.
Hedgefonds sollen Mindestreserven bilden und das Volumen ihrer Anlagen offenlegen. In Zukunft werden sich Manager aus Nicht-EU-Staaten registrieren lassen müssen. Wo und wie ist noch nicht ausgemacht. In diesem Punkt gibt es Streit zwischen dem EU-Parlament, das eine EU-weite Registrierung möchte, und den Finanzministern, die nationale Lösungen wollen. In einem Punkt bin ich dem Europäischen Parlament näher als den Finanzministern. Das ist die Frage, wie ich mit Hedgefonds aus Drittstaaten umgehe. Ich glaube, wir sind als EU verpflichtet, allen gegenüber die gleichen Spielregeln anzuwenden. Um die Banken an den Kosten der Krise zu beteiligen, wollen sich die Minister auch für eine europäische Transaktionssteuer auf Finanzgeschäfte stark machen. Allerdings erst, wenn es auf internationaler Ebene eine Einigung gibt.
Ich denke, dass man hier sehr vorsichtig sein muss. Eine Finanzmarkttransaktionssteuer klingt gut, aber sie macht nur Sinn, wenn man sicherstellt, dass die auf allen großen Finanzplätzen der Welt Anwendung findet.
Ob sich die Briten nach der Niederlage bei den Hedgefonds auch noch eine Transaktionssteuer aufdrücken lassen, daran glaubt in Brüssel niemand so recht. Aber noch ist die Krise ja nicht beendet.
Um die Akteure an den Finanzmärkten zu disziplinieren, ist also eine internationale Finanztransaktionssteuer im Gespräch. Die Bundesregierung denkt auch über eine Finanzaktivitätssteuer nach. Hinter diesen Begriffen steht, ebenso wie bei der Kontrolle der Hedgefonds, das Ziel, spürbare Regeln für die Finanzmärkte aufzustellen.
Die Karibik. Unter tropischer Sonne gedeihen internationale Hedgefonds besonders gut. Der Kapitalmarkt kennt hier kaum Regeln. Die Steuern sind niedrig. Hedgefonds sind Finanzgesellschaften, die sehr spekulativ, das heißt riskant arbeiten. Über sogenannte Leerverkäufe handeln sie oft mit Papieren, die sie gar nicht besitzen. Und registriert in Steueroasen agieren sie praktisch im Verborgenen. Deshalb will die EU, dass sich die Fonds in jedem Land national registrieren und feste Transparenzregeln einhalten.
Denn dann sieht man auch eher, wann sich auf Finanzmärkten sogenannte systemische Risiken herausbilden, wo also dann auch wirklich Gefahren für die Gesamtwirtschaft erwachsen.
Im Gespräch auch eine Finanztransaktionssteuer. Die Banken, ihr Geschäft sind Ankäufe und Verkäufe von Aktien, Anleihen, Fonds oder Derivaten. Jede Transaktion könnte zum Beispiel mit 0,01 bis 0,05% besteuert werden. Das wären Milliarden Euro für den Staat. Geld, das sich die Banken von den Kunden wiederholen würden.
Wir als Bankkunden müssen diese Transaktionssteuer mit dem, was wir den Banken bezahlen, mitbezahlen.
Auch über eine Finanzaktivitätssteuer wird in Berlin nachgedacht, denn die Gewinne mancher Banken sprudeln wieder genauso wie Gehälter und Bonuszahlungen. Die Idee, wird ein bestimmtes Maß überschritten, wird all dies besteuert. Der Staat, er will an der Börse in die Offensive gehen.
Die Finanzmärkte stärker für die Krise zur Kasse zu bitten, darauf setzt nun auch die Koalition in Berlin. Union und FDP wollen so eine möglichst breite Zustimmung erreichen, wenn der Bundestag Ende der Woche über das milliardenschwere Notfallpaket für angeschlagene Euro-Länder abstimmt. Über welches Steuermodell die Finanzmärkte letztlich an den Krisenkosten beteiligt werden sollen, das ließ die Koalition heute noch offen.
Keine leichte Aufgabe für die Kanzlerin. Sie muss am Morgen die eigene Partei und den Koalitionspartner überzeugen, die Finanzmarktakteure an den Kosten der Krise zu beteiligen. Bis zuletzt hatte sich die Regierung dagegen gesperrt. Doch die Finanzminister der Eurogruppe wollen es so und da will Deutschland nicht isoliert dastehen. Am Nachmittag in der Unionsfraktion. Die Überzeugungsarbeit geht weiter, denn die Milliardenbürgschaften für den Euro gibt es nicht zum Nulltarif. Die CSU macht ihre Zustimmung zum Euro-Rettungspaket sogar von einer Finanztransaktionssteuer abhängig.
Die Diskussion war sehr ernsthaft und natürlich wissen wir alle, dass wir hier eine schwierige Aufgabe zu leisten haben.
Die Union fordert indes die Regierung auf, eine Finanzmarktsteuer einzuführen. Ob es die Finanztransaktionssteuer oder Finanzaktivitätssteuer wird, hebt sich die Kanzlerin für ihre morgige Regierungserklärung auf. Für die FDP die zentrale Frage, hatten sich die Liberalen doch vehement gegen eine Besteuerung der Finanzmärkte ausgesprochen.
Wir akzeptieren nicht, dass in der öffentlichen Diskussion man sich ausschließlich auf ein einziges Instrument verengt, von dem man streiten kann, ob es tatsächlich das bringt, was man ihm zuschreibt.
Die SPD sieht sich in ihrer Forderung bestätigt.
Aber natürlich freuen wir uns auch darüber, dass die deutsche Bundesregierung sich nicht mehr traut, ihre sture Haltung und ihre ignorante Haltung gegen eine Beteiligung der Finanzmärkte an den Kosten der Finanzkrise durchzuhalten.
Die Kanzlerin indes wirbt jetzt überraschend für eine Finanzmarktsteuer.
Wichtig wäre, dass wir international zu einer Einigung kämen. Deutschland wird sich mit aller Kraft dafür einsetzen. Und wenn das nicht gelingt, werden wir in Europa den Weg weiter suchen.
Worauf sich die Regierung festlegen will, wird morgen von der Kanzlerin in ihrer Regierungserklärung erwartet.
Zur Diskussion über die Finanzmarktsteuer jetzt direkt aus Berlin, Ulrich Debbendorf.
Auf einmal gingen bei der Kanzlerin, bei der Union und der FDP alles ganz schnell mit der noch bis vor zwei Tagen ungeliebten Finanzmarkttransaktionssteuer. Der Druck aus der Unionsfraktion und die Niederlage bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen haben Angela Merkel und die Bundesregierung am Ende weich werden und auf die Linie der SPD einschwenken lassen. Das Ganze hinterlässt eher den Eindruck des Getriebenseins als wohlüberlegter Strategie. Doch ob die Finanzmarkttransaktionssteuer in Europa gegen die Briten und auf dem kommenden G20-Gipfel in Toronto dann noch zusätzlich gegen die USA und Kanada durchsetzbar ist, daran zweifeln weiter viele Fachleute. Die wahre Bewährungsprobe kommt also erst noch. Und damit zurück nach Hamburg.
Weitere Hintergrundinformationen zur Finanzkrise und zur Positionierung der Parteien in Deutschland gibt's im Internet unter tagesschau.de. Außerdem bringt das Erste heute Abend die Sendung Farbe bekennen. Finanzminister Schäuble stellt sich den Fragen. Sendebeginn ist 21.45 Uhr. Innerhalb der Union gibt es weiter Streit über die Atompolitik. Dabei geht es um die Frage, ob der Bundesrat längeren Laufzeiten von Atomkraftwerken zustimmen muss. Mehrere Politiker von CDU und CSU wollen die Länderkammer nicht beteiligen. Sie stellen sich damit gegen Bundesumweltminister Röttgen. Kanzlerin Merkel will jetzt Klarheit in der Sache schaffen.
Wenn die Atomlaufzeiten nicht verlängert werden, muss Neckar-Westheim 1 schon im kommenden Jahr abgeschaltet werden. Auch drei weitere Meiler in Baden-Württemberg wären bald dran. Das ärgert Ministerpräsident Mappus. Er attackierte den Bundesumweltminister, forderte sogar dessen Rücktritt, weil der die Laufzeitverlängerung nicht entschlossen umsetze.
Nach den Rückmeldungen, die ich habe, ist die Botschaft in Berlin angekommen. Und ich glaube, jetzt sind andere am Zug.
Seit der NRW-Wahl ist die schwarz-gelbe Mehrheit im Bundesrat verloren und damit auch die sicher geglaubte Zustimmung zur Laufzeitverlängerung. Deshalb legen sich die Länder mit Kernkraftwerken jetzt mit dem Bundesumweltminister an. Röttgen will die Einbindung des Bundesrats. Seine parteiinternen Kritiker wollen sie vermeiden.
Als damals das Atomgesetz von Rot-Grün geändert wurde, war das ohne Zustimmung des Bundesrates. Es gilt also der Umkehrschluss. Auch eine Verlängerung ist wieder ohne Mitwirkung des Bundesrates möglich.
Allerdings, und das erwähnen Sie nicht, auch beim Atomausstieg wollten Hessen, Bayern und Baden-Württemberg im Bundesrat mit abstimmen. Der Antrag wurde damals abgelehnt. Der Streit in der Union kommt der Kanzlerin höchst ungelegen. Merkel griff heute ein, mahnte intern zur Mäßigung. Öffentlich wollte sie sich allerdings nicht äußern.
Wir werden diese juristische Frage schnell und umfassend klären. Denn die Umwelt- und Klimapolitik gehört zu den entscheidenden und wichtigen Aufgaben der Bundesregierung. Und das darf durch diese überflüssige und schädliche Debatte der letzten Tage nicht verdeckt werden.
Die Kanzlerin drängt zur Eile. Bis Anfang Juni soll nun geprüft werden, ob die Laufzeitverlängerung durch den Bundesrat muss oder nicht.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat seine Mindestlohnforderung erhöht. Statt bislang 7,50 Euro verlangt er jetzt eine bundesweite Lohnuntergrenze von 8,50 Euro. Auf dem DGB-Bundeskongress in Berlin hieß es, die Löhne müssten die Existenz sichern. Mindestlöhne schützten Arbeitnehmer vor Lohndumping und Steuerzahler vor Belastungen. Am Wochenende hatte Bundeskanzlerin Merkel flächendeckende Mindestlöhne erneut abgelehnt.
Außenminister Westerwelle hat dem palästinensischen Ministerpräsidenten Fayyad weitere deutsche Hilfe beim Aufbau eines eigenen Palästinenserstaates zugesagt. Deutschland stellt zusätzlich 20 Millionen Euro in den Bereichen Wirtschaft, Forschung und humanitäre Hilfe bereit. Am Vormittag war der Lenkungsausschuss von Bundesregierung und palästinensischer Autonomiebehörde zusammengekommen. Am ersten Treffen des Gremiums nahmen insgesamt 10 Minister beider Staaten teil.
Im Jemen haben Sicherheitskräfte 2 entführte deutsche Mädchen befreit. Eine Armeeeinheit aus Saudi-Arabien brachte die beiden Kinder von der Grenzregion Sada in das Nachbarland. Sie waren vor fast einem Jahr mit ihren Eltern, dem kleinen Bruder und weiteren Ausländern verschleppt worden. Das Schicksal der Eltern und ihres Sohnes ist weiter ungewiss.
Auch in den jemenitischen Nachrichten ein Top-Thema. Die Befreiung der beiden deutschen 4 und 6 Jahre alten Mädchen. Die Angehörigen der entführten Familie haben die Nachricht mit gemischten Gefühlen aufgenommen.
Zum einen war es natürlich die Freude, dass die Mädchen in Sicherheit sind, aber sofort auch die Frage, was ist mit den anderen?
Wurden die beiden Mädchen befreit oder freigekauft? Ein saudisches Sondereinsatzkommando, hier bei einer Übung, hatte die Mädchen an der Grenze zum Jemen gerettet. Offiziell spricht das Auswärtige Amt von Befreiung. Gut möglich, dass Lösegeld gezahlt wurde. Ungeklärt nach wie vor das Schicksal der Eltern und des 2-jährigen Sohnes.
Was die übrigen Geiseln angeht, so haben wir nach wie vor leider keine Gewissheit und auch keine belastbaren Informationen. Ihre Lage erfüllt uns mit großer Sorge.
Kurz nach der Entführung demonstrierte die Bevölkerung in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa und forderte die Freilassung der Familie. Die Eltern hatten in einem Krankenhaus im Nordjemen gearbeitet. Die 5-köpfige Familie wurde zusammen mit weiteren Helfern entführt, darunter 2 deutsche Schwesternschülerinnen und eine Südkoreanerin. Diese 3 Frauen wurden gleich darauf ermordet aufgefunden. Nach Angaben des Auswärtigen Amts sollen morgen die beiden geretteten Mädchen nach Deutschland zurückkommen. Über den Hintergrund der Entführung kann man nur spekulieren. Die jemenitische Regierung hat immer wieder die Rebellen im Nordjemen beschuldigt, diese aber eine Beteiligung an der Entführung stets abgestritten. Deutsche Sicherheitsbehörden halten nach wie vor auch einen terroristischen Hintergrund für möglich.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 19. Mai.
Ein Tief über dem Balkan sorgt weiterhin für ergiebigen Regen, der die Hochwassersituation im östlichen Mitteleuropa verschärft. Auch wir bekommen einiges von diesem Regen ab. Außerdem lenkt das Tief Warmluft heran und die lässt die Temperaturen im Norden bereits steigen. In der Südhälfte heute Nacht zunächst noch einzelne Schauer, aber auch Wolkenlücken. Die gibt's auch im Westen. Im Osten dagegen zum Teil ergiebiger Regen, der sich langsam Richtung Mitte ausbreitet. Morgen bleibt's im Nordwesten meist trocken. Hier und da zeigt sich die Sonne. Ansonsten fällt zeitweise Regen, der besonders in der Mitte kräftig ist. Im Osten kann es auch gewittern. Es bläst ein mäßiger bis frischer Nordwestwind mit stürmischen Böen in den Hochlagen. Bei längerem Aufklaren heute Nacht nahe 0, im Nordosten unter Wolken bis 10 Grad. Im Norden morgen bis 20, im Vogtland bei Dauerregen nur kühle 7 Grad. Es wird peu à peu wärmer. Am Donnerstag noch viele Wolken, die gebietsweise Regen, vereinzelt auch Gewitter bringen. Am Freitag wird es von Nordwesten zunehmend freundlicher und am Samstag gibt's mehr Sonne als Wolken.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 22.30 Uhr mit Tom Buro. Darin blinder Aktionismus oder sinnvolle Aktion, wie die Politik die Finanzmärkte in den Griff bekommen will und Angst um die Kinder, wie eine Serie von Amokläufen China erschüttert.